Das war Flackern von Bosse, der auch hier in der Kulturarena auftritt. Für die Kulturarena flackert unser Herz. Deswegen sind wir heute live vom Balkon der Kulturberatung. Jetzt bin ich auch etwas lauter in Jena und reden über die Kulturarena, während hinter uns eigentlich gesoundcheckt wird, aber gerade hört man von dem Sound nichts. Nur gecheckt wird gerade.
Genau, danke Jule. Gerade ist es noch relativ ruhig hinter uns, aber die Atmosphäre, die wird hier mit Sicherheit im Laufe der Zeit, in der wir hier sitzen, langsam aber sicher Einzug halten auf dem Theatervorplatz in Jena. Und Atmosphäre war in dieser Kulturarena schon eine ganze Menge drin, würde ich sagen. Die Halbzeit, die ist jetzt gerade rum und uns hält das nicht davon ab, mal einen Blick auf die vergangene und auf die kommende Woche zu werfen. Es war allerhand los, seit wir uns hier das letzte Mal eingefunden haben, nämlich am vergangenen Mittwoch, auch wieder um 16 Uhr. Da haben wir den Soundcheck gehört von Marie Frös. Am Donnerstag dann Charles Pasi, Max Herre und Joy Denlane waren am Freitag da und in der Philharmonie dann am 1.8., sprich am Samstag, Nils Landgren, der hier zusammen mit der Jenaer Philharmonie auf dem Theatervorplatz aufgetreten ist. Am Sonntag dann die Kinderarena mit der Kompanie Freikopf und am Abend die Filmarena One Battle After Another war da zu sehen. Am Montag dann ein Film, der, glaube ich, ziemlich Geschmackssache ist, das Kanu des Manitou, die Fortführung vom Schuh des Manitou, der ja vor ungefähr 20 Jahren in Deutschland in den Kinos war. Gestern dann Ludovic im Trafo und La La Land auf der Filmarena. Und heute Abend, da geht's weiter mit dir, Jule, und Adja und Sorvina wieder hier auf dem Theatervorplatz. Das ist gerade der Soundcheck, der so halb begonnen hat, hinter uns.
Ich freue mich auf jeden Fall schon und in der nächsten Woche werden wir dann hören, wie das Interview auch, weil ich werde ein Interview führen dürfen, aber auch das Konzert war. Ich freue mich schon sehr drauf, wie gesagt, und das war, um ehrlich zu sein, das, wo ich am meisten hin wollte, um das jetzt mal hier so ganz offen darzulegen. Ja, und wir hören auch einen Song, habe ich gerade festgestellt. Welchen hören wir denn?
Wir hören von Adja Happiness and Butterflies und stimmen uns ein bisschen auf den Abend ein. Buntspecht, der rote V, und jetzt geht's im Hintergrund langsam los mit dem Soundcheck und er ist hier hörbar bei der Radioarena, also endlich so, wie sich das gehört. Jule, du bist heute Abend hier zu Gast, ne?
Richtig.
Freust du dich drauf?
Ja, das habe ich vorhin schon zweimal gesagt. Ja, ich freue mich drauf. Ja, die beiden haben zwar irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Stile, aber was beide so ein bisschen verbindet, sind so Neo-Soul-Elemente und das Jazzige, was dann auf jeden Fall vorkommt. Obwohl Adja mehr, also wirklich krass singt dazu. Also ich bin so gespannt, wie das live sein wird. Es muss großartig werden. Und Sorvina, die rappt mehr, aber es ist auch immer sehr gesanglich und beide einfach krasse Stimmen und ich freue mich wirklich, wirklich sehr.
Aus New York kommt Sorvina, lebt aber mittlerweile als Rapperin in Berlin und ist da wohl auch sehr breit aufgestellt, welchem Genre ihre Musik dann angehört. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns diese Sorvina mal an, zum Beispiel mit Time. Vonon von Zuma Czowiec und der Gi, das ist eine Band, kommen am 19. August hier auf die Kulturarena und man muss allerhand Sprachen sprechen, um die zu verstehen. Die kommen aus der Schweiz und machen Musik auf Serbisch, Bosnisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch und Französisch. Das heißt, die Musik ist nicht so ausgelegt, dass man alles verstehen muss. Sie funktioniert, finde ich, auch so ganz gut, bringt ein bisschen Feeling rüber. Und ich muss sagen, ich finde, das ist toll, das mag ich gerade an Musik. Überhaupt keine Verständnisprobleme. Die dürften gestern Abend aufgekommen sein im Trafo. Da war nämlich mit Ludovic ein Komponist zu Gast und das hat sich der Tim für euch angehört und wir dürfen gespannt sein, wie er es fand.
Der Trafo in der Nollendorfer Straße ist ein ganz besonderer Konzertort. Das alte Umspannwerk bietet mit seinen hohen, unverputzten Wänden und den sorgsam gestalteten Eingriffen in die Infrastruktur des Hauses noch immer den Industriecharme, in dem in den 90ern die Techno-Szene groß geworden sein soll. Ein Ort, der auch an heißen Tagen die Möglichkeit von Abkühlung verspricht. Ein Ort, der sich als Konzertraum vor allem einen Namen gemacht hat für die eher stillen und ruhigen Konzerte. Der Pianist Lambert wird im September zum wiederholten Mal zu Gast sein. Und dann ist da die Kulturarena, dieses laute und geschwätzige Festival in der Mitte der Stadt. Seit Jahren lagert die Arena eher stille Konzerte in andere Spielstätten aus. Ins Volksbad etwa oder eben in den Trafo. Arena Akustik nennen sie das dann. Am Dienstag, dem 4. August, spielte der Niederländer Ludovic zum Arena Akustik im Trafo. Und das war eine gute Entscheidung. Elektronik, Technik, Klangflächen, Historie, alles kumulierte in den anderthalb Stunden Performance des Klangkünstlers. Und das muss man wohl so nennen, Performance, denn der Artist wechselt zwischen seinen analogen Synthesizern, Effektgeräten und Klangerzeugern, dass man ahnungslos dasitzt und sich fragt, wie genau jetzt welcher Knopf wohin genau was steuert. Alleine die Verkabelung hätte eine eigene Reportage verdient. Nur das mit der Abkühlung wurde im ausverkauften Trafo nichts. Zentrales Instrument von Ludovics Arbeit ist mit Sicherheit das Trautonium. 1929 von Friedrich Trautwein erfunden, gilt es als erster Synthesizer der Welt. Ruhm erlang es durch Oskar Salah, der Hitchcocks Die Vögel damit vertonte. Und damit dürfte auch grob der Klang des Instruments vorstellbar sein. Heute spielen weltweit wohl keine Handvoll Menschen mehr dieses Instrument. Ludovic hält es am Leben. Seine Kompositionen wandeln durch die Neoklassik, erinnern an Philipp Glass in Zeitlupe, bauen sich dann wieder dramatisch auf, werden fast tanzbar, verlieren sich in ambientmäßigen Klangflächen oder werden zu Soundscapes, in denen auch das Rauschen und Klackern diverser Ventilatoren, das Klirren von Gläsern oder gelegentliches Getuschel so organisch wirken, als sei es in der Komposition selbst so angelegt. Kein Wunder, dass sich Ludovics Musik auch in Film- und Computerspielen findet. Der geneigte Zuhörer versinkt in den gemütlichen Sesseln des Trafos und vergisst die Zeit. Als der Künstler plötzlich zu seiner zweiten Ansage das Mikrofon ergreift, "This is the last one", wird klar, wie tief man in die Musik gefallen ist. Ein ganz wunderbar gemütlicher Abend zum Bei-sich-Sein, zum Beisammensein und einer, an dem man dem Musiker und seinen Instrumenten sehr nahe kommen konnte und damit auch einem Stück Musikgeschichte. So schwitzt man doch gerne.
Das war eine kleine Rezi von Tim zu Ludovic gestern in dem Trafo im Rahmen der Kulturarena, um die es heute natürlich wieder bei dieser Live-Sendung geht. Und wir hören mal rein, in die Musik, die Ludovic macht, und hören den Song Still. Und dabei wünsche ich viel Spaß. Still war das von Ludovic. Gestern im Trafo im Rahmen der Kulturarena aufgetreten. Und ich kann mir das auch super vorstellen in einem Film, in so einem Mystery-Thriller, wo alles irgendwie die ganze Zeit neblig ist oder so. Ich glaube, wenn ich mir das gestern im Trafo angeschaut hätte, wäre ich eventuell eingeschlafen. Aber das ist mir im Trafo schon öfter fast passiert. Man hört auf jeden Fall im Hintergrund den Soundcheck. Heute wird es etwas wacher. Und wir hören noch einen Song, der auch etwas wacher ist, und zwar von wegen Lisbeth mit Mindset. Das Mindset von wegen Lisbeth, die treten auf am Donnerstag. Jetzt gehst du noch mal ein bisschen. Am 13.8. ist aber schon ausverkauft. Ja, aber wer auch noch auftritt, ist Mine. Die tritt nämlich am Samstag, am 8.8. auf. So, jetzt müssen wir die Musik mal kurz pausieren. Oder wir hören jetzt Nichts ist umsonst von Mine. Können wir auch machen.
Nichts ist umsonst von Mine. Jule, du hast eben schon gesagt, musikalisch mag das jeder finden, wie er will, aber die hat einen ganz interessanten Social-Media-Auftritt. Was gibt's da zu Mine zu sagen?
Sie guckt sich virale Videos an, in denen sich meistens Männer nicht gut verhalten oder auch nicht gute Sachen über hauptsächlich Frauen sagen. und oft sehr diskriminierende, schreckliche Dinge sagen. Und die lernt sie auswendig und dann spricht sie die mit, während sie im Bildschirm so vor sich hat. Und ich finde das immer sehr lustig, muss ich sagen.
Also durchaus erheiternder Social-Media-Inhalt von Mine. Ist ja, was sieht man mittlerweile auch wirklich viel online, dass ganz viele, vor allem jüngere Künstler, die hier auf der Kulturarena auftreten, natürlich sich selbst massiv über Social-Media promoten. Und ich finde das lustig, wenn sie es ein bisschen anders macht, weil bei ganz vielen bekommt man dann einfach immer wieder dasselbe Lied, nur mit unterschiedlichen Videos und unterschiedlichen Ausschnitten die Pipeline gespült. Und ich weiß nicht, irgendwie, das ist mal witzig, das ist auch schön, wenn man da mal drauf aufmerksam wird, aber irgendwann wird es langweilig, oder?
Ich meine, ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Manche werden praktisch Influencer, um ihre Musik zu promoten. Manche würden auch so noch so Influencer-mäßigen Content machen, einfach nur, weil sie Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Unterschied. Aber ja, es gibt auch oft, ich sehe das auch manchmal bei Bands, von denen ich eigentlich finde, dass die, man kennt die schon und die sind irgendwie schon ein bisschen etabliert, vor allem dann so in ihrer Gegend. Und dann fangen die auf einmal, nachdem man schon jahrelang denen folgt und denkt, die gibt's ja eigentlich schon lange, fangen die an mit "You just discovered a small band from bla bla bla." Und ich denke mir so, hä? Ich habe euch nicht gerade discovered, ich kenne euch schon lang.
Ist dann immer die Frage, ob nur du die schon länger kennst oder ob die auch schon länger bekannt sind. Wir machen mal mit einem weiter, der macht eigentlich im Grunde gar kein Social Media, nämlich Nils Landgren. Der war auf der Kulturarena am Samstag, am vergangenen, zusammen mit der Jenaer Philharmonie. Allerdings nicht in der Philharmonie, sondern hier auf dem Theatervorplatz, der Mann mit seiner Posaune in.
Und ich habe auch ein bisschen reingehört. Ich fand das schon sehr cineastisch, was man da gehört hat. Und ich finde, da können wir auf jeden Fall mal reinhören in Joe's Blues Moon, glaube ich, heißt der Song. Ja.
Moon Blues und
Moon Blues.
Nils Landgren, der macht ja so sehr klaren, man könnte fast sagen, skandinavischen Sound. Wir gucken Nouvelle Vague und Sorry. Ja, Nouvelle Vague sind auch in diesem Jahr zu Gast auf der Kulturarena hier in Jena. Und zwar am 14.08. um 20 Uhr auf dem Theatervorplatz. Es gibt auch noch Karten. Muss ich sagen, ist der ein oder andere, der das von mir weiß, weiß, ich mag französische Bands. Und wie bin ich auf Nouvelle Vague aufmerksam geworden? Es gibt ein Lied, das heißt Nouvelle Vague, von einem Musiker namens Richard Anthony, und ich habe das irgendwann mal gesucht und habe dann diese Band als Ergebnis bekommen und gar nicht das Lied, was ich gesucht habe, habe dann aber festgestellt, dass ich die Band eigentlich ganz gut finde. Also an der Stelle die Empfehlung, am 14.08. sich vielleicht auf dem Theatervorplatz hier in Jena einzufinden. Da sind wir gerade und wir haben hier bei unserem kleinen Außenstudio gerade einen Zuwachs bekommen. Unsere Medienpädagogin und Filmexpertin und auch Radiomacherin Julia Bierau ist vor Ort. Hallo.
Hallo, ich habe auch gerade gedacht, ich muss hier direkt hart reingehen, Nouvelle Vague ist ja ein richtiges Filmgenre. Daran habe ich gerade gedacht.
Stimmt. Stimmt.
Ja, das ist so 60er Jahre französische Filme, die so ein bisschen einen auf sehr realistisch gemacht haben und einfach mit der Kamera manchmal einfach begleitet haben und diese Sachen direkt vor Ort entwickelt haben mit den Schauspielern. Genau.
Nouvelle Vague von Richard Anthony ist auch aus dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es da Filmanleihen drin gibt.
Außer Atem zum Beispiel fällt mir da ein. Ein sehr bekannter Film von Luc Godard, heißt er so? Godard?
Bestimmt.
Genau.
Hier in der Kulturarena-Sendung können wir natürlich keine Musik spielen, die nicht auf der Kulturarena läuft, aber von Richard Anthony Nouvelle Vague vielleicht morgen mal in der Jena-Zeit ab 17 Uhr bei Radio OKJ. Julia, du warst in der vergangenen Woche auf einem Konzert und zwar auf einem Doppelkonzert, nämlich Max Herre und Joy Denalane.
Denalane, das war auch nicht unbedingt ein Doppelkonzert, sondern ein Pärchenkonzert.
Hat es dir gefallen?
Ja, klar. ich muss vorweg schicken, dass ich natürlich ein Kind der 90er Jahre bin und alle, die, glaube ich, beim Konzert vor Ort waren, außer Jule, sind irgendwie auch in der Zeit groß geworden und mit Freundeskreis Max Herre und Joy Denalani.
Aber ich muss sagen, ich habe ein paar Leute gesehen, die auch jünger waren. Also so.
Aber vereinzelt.
Ja, aber auch jünger als ich noch. Also da gab es schon ein paar.
Also es war auf jeden Fall ein sich an die Generation richtendes Konzert. Ist die Generation denn mitgekommen?
Auf jeden Fall. Also ich muss mal sagen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, so brav angestellt an der Kasse, habe ich gedacht, oh mein Gott, was für Boomer kommt denn hier heute ins Konzert? Dann habe ich festgestellt, das sind gar keine Boomer, das ist die Generation X, da gehöre ich mit dazu, scheiße. Wir sind alle alt geworden, verdammt, was ist los? Und dann haben die gleich den ersten Song, den Max Herre und Joy Denalani gespielt haben, ging ja darum so, ja, wir sind jetzt die Kinder aus dem Haus und jetzt haben wir Zeit, zusammen auf der Bühne zu stehen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie der Song direkt heißt, weil ich nicht so tief drin bin.
Ich habe es auch vergessen, tatsächlich.
Aber dann dachte ich so, ja genau, das ist das Gefühl, was ich auch gerade habe. Danke fürs Abholen. Und die haben aber auch super Stimmung gemacht, hatten das Publikum wirklich bei diesem ersten Song direkt auf ihrer Seite. Und dann war da zwei Stunden sogar.
Ja.
Die haben 7:30 angefangen.
Ja.
2 Stunden war komplette Stimmung. Das war sehr cool.
Und musikalisch haben es die 90er noch drauf.
Naja, das Coole ist, dass sie wirklich, das war so richtig Gossip in den 90ern, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Die haben ja dann auch ein Lied rausgebracht, mit dir steht die Zeit still, dann weiß ich, was ich will. Ein bisschen mehr als Freundschaft gibt's auch noch. Mhm. Also wir konnten da live zugucken, wie die zwei sich verlieben und daraus Lieder dichten und komponieren. Und das war total schön. Wir waren ja damals Anfang 20 und haben das Mitgefühl, die sind nur ein paar Jahre älter als ich, die beiden. Und dann haben die aber getrennte Karrieren gemacht. Also, was ist denn das? Ende 90er besetzt ja fast 30 Jahre. Getrennte Karrieren. Jeder hat so sein eigenes Ding verfolgt. Mussten die wahrscheinlich auch, weil die Kinder hatten, dass dann immer mal der eine und dann der andere dran war. Und haben auch Lieder gespielt aus beiden Karrieren, aus allen Zeiten, die sie hatten. Also, es war ein ganzes Potpourri. Und dann natürlich eben auch die Songs, die sie zusammen aufgenommen haben. Die haben ja zusammen aktuell das Album zusammen auch aufgenommen.
Wo hat man denn dann mitbekommen, die Liebesgeschichte zwischen den beiden? Bravo hat man ja wahrscheinlich nicht mehr gelesen mit Anfang 20.
Viva. Da liefen ja die Videos.
Okay.
Und dann haben die sich da so angeschmachtet in den Videos.
Vielleicht
haben die auf der Bühne auch gemacht, oder? Ich habe es genau gesehen.
Ja, also
wir alle haben es gesehen.
Sie haben ja das meiste aus dem 2024er-Album gespielt. Ja. Und dann, wie du gesagt hast, sich abgewechselt. Da kamen dann auch mal Sachen von Joy Denalanis Motown-Alben. Und ich finde, dadurch, dass die sich so abgewechselt haben, hast du so richtig diese Story gehabt. Du hast beide irgendwie als Person nochmal kennengelernt. Dann war noch der Sohn auf der Bühne, der die Leute jetzt leider nicht so begeistert hat.
Mich schon.
Dich schon?
Jesaja, ich habe mir den Namen gemerkt. Ich habe nachgegoogelt.
Und der Background-Sänger, der wurde ja auch sehr oft angepriesen. Und das hat sich so richtig angefühlt, auch auf der Bühne wie so eine Familie, weil die so viel zusammen getanzt haben. Und du hast so richtig gemerkt, dass der Background-Sänger, der ja auch so eher in meinem Alter war, dann auch so nochmal wie so ein Sohn für die beiden, glaube ich, dann wirkt. Also es war wirklich süß.
Und vielleicht haben die beiden ja so beim Blick auf den Jentower sich dann nochmal verliebt.
Na, ich glaube schon. Also die beiden waren ja nicht das erste Mal hier, aber zusammen das erste Mal. Also Max Herre ist, glaube ich, schon oft auf der Kulturarena und immer ein gern gesehener Gast. Wahrscheinlich, weil Anna, also die Organisatorin, Grüße gehen raus an Anna, der berühmteste Song von Freundeskreis ja ANNA heißt. Den kennt ihr gar nicht.
Nein, tatsächlich nicht.
Ich kannte den. Okay. Ich wusste, warum die Leute dann durchgedreht sind.
Genau, ich würde gerne noch was ergänzen, weil Joy Denalani, sie hat auch Lieder aus ihrem allerersten Album gespielt, Mamani. Das war Ende der 90er, war das wirklich ein total wichtiges Album. Ich war ja so R&B und Hip-Hop verspult in den 90ern. Das war sehr, kommt ja heute auch, wir hören es im Hintergrund ein bisschen.
Ja.
Die Kids, was die so heute drauf haben. Oder es ist eine ganz junge Musikerin hier auf der Bühne, die Kinder von Joy Denalani. Und die hat das allererste Soul- und R&B-Album auf Deutsch rausgebracht. Und das hat, und als Frau, ich habe letztens im Rahmen unserer Deutschsendung mal recherchiert, was es für Musikerinnen in den 90ern gab, verdammt wenige, also die deutsche Musik gemacht haben. Sie war wirklich eine von ganz wenigen. Und sie war für mich ein Idol, also eine Identifikationsfigur. Und ich fand das schon cool, wirklich die beiden da auf der Bühne zu stehen. Das hat mir was bedeutet. Ich glaube, es hat vielen, die da waren, auch was bedeutet, dass die da nun zusammen da waren.
Und man die, muss,
Ja. Man muss, glaube ich, auch sagen, die beiden sahen einfach auch so gut und erholt aus. Also so frisch, vor allem mit diesen beigen Klamotten, die alle anhaben. Das fand ich irgendwie, das hat mich umgehauen.
Ja. Und die Zuschauer gucken ja auf die Bühne, aber die beiden gucken auf den Yen Tower und denken dabei vielleicht an Skyline.
Ja, wir hören gerade den Soundcheck live von Sabina und ich freue mich schon auf das Konzert, aber ja. Julia, du wolltest mich noch was Generationsmäßiges fragen.
Ja, genau, auch weil du heute zu dem Konzert gehst und das ist ja quasi die jüngere Generation, wir haben ja gerade schon drüber uns unterhalten, R&B in Deutschland und die eine Generation, die andere Generation. Du bist ja jetzt schon irgendwie von einer, naja, du könntest quasi meine Tochter sein, seien wir mal ehrlich. Und da wollte ich dich fragen, wie du eigentlich zu diesem Doppelkonzert Freundeskreis Joy Danelani, warum du das besucht hast und was dir das gibt, also wie du damit überhaupt in Berührung gekommen bist. Weil ich habe Laura gefragt, unsere Praktikantin, und die kannte das nicht so richtig.
Also für mich war das immer so Leute, die immer da waren. Joy Danelani hat auch viel gefeatured in so ein paar Hits, die dann im Privatradio liefen. Und Max Herre war auch irgendwie da mit den 10.000 MTV Unplugs, die er gemacht hat. Hm. Und ich habe auch immer viel MTV und Viva und alles geguckt.
Als kleines Kind schon.
Als kleines Kind schon. Deswegen wollte ich ja auch unbedingt ins Radio dann irgendwann.
Ah.
Ja, weil es ist ja eigentlich das Gleiche, nur dass wir nicht vor einem hässlichen Hintergrund stehen und dolle geschminkt sind mit Bronzer und so.
Aber das mit dem Dauerlächeln wissen wir schon auch, weil man hört das, wenn wir lächeln.
Ja, das stimmt. Ja, und die beiden waren irgendwie immer da und ich fand die immer cool und dachte immer, das sind irgendwie so, obwohl ich mit deutscher Musik lange nicht so viel anfangen konnte und vor allem mit diesem Hip-Hopigen nicht, fand ich die schon immer besser als vieles andere. Aber ich fand auch Fettes Brot mal richtig geil als Kind. Also ja, und ich finde, ich interessiere mich generell sehr für so R&B-mäßige Sachen, die eben aus Deutschland kommen und auch nicht von weißen Leuten gemacht werden. Das finde ich immer eine spannende Geschichte, weil das ja auch ein Teil deutscher Kultur ist. Auch wenn sie gleichzeitig in dieser Motown-Kultur existiert, existiert sie ja in unserer deutschen Kultur als große Ikone, wie du schon gesagt hast. Und das ist irgendwie so eine Pflicht, irgendwie da sich drüber zu informieren, wenn man sowas auch außerhalb von Deutschland findet.
Na, zumal es ja auch Ausdruck ist von so einer migrantischen Kultur, die aber auch zu Deutschland gehört.
Ja.
Also sie ist ja, sie hat erzählt, sie ist selbst Deutsche, ihre Eltern kommen aber, oder ein Teil, ein Vater oder Mutter, ein Teil davon aus Südafrika. Das heißt also, dass diese Musik, die sie macht, ja immer auch gleichzeitig deutsche Musik ist, aber eben deutsche Musik von Menschen, von Deutschen mit Migrationsgeschichte oder so. Und das aber als ganz natürlicher Teil von uns. Nehme ich das auch wahr?
Ja.
So, ja, ich, spannend, ja.
Ich finde, es wird auch oft übersehen, wenn jetzt zum Beispiel Leute mit Migrationsgeschichte, die eben auch nicht weiß sind, Musik auch nicht zum Beispiel auf Deutsch machen, die werden dann immer als was gesehen, was international sein möchte, wird so von Deutschland losgelöst. Aber das ist Teil von Deutschland, genauso wie viel türkische Musik früher in Deutschland produziert wurde und dann zurück in die Türkei gegangen ist.
Ja, da gibt es eine ganz tolle Dokumentation.
Ja?
Ja, voll. Über die türkische Musik aus Deutschland, die in Deutschland gemacht
weißt
wird.
Weißt du, wie die heißt?
Ah, du fragst mich das. Irgendwas mit Geld. Das hat so drei Wörter. Das muss ich raussuchen. Habe ich jetzt nicht verraten. Wir machen lieber noch ein bisschen Musik, oder? Weil gerade sehr laut im Hintergrund. Und ja. Gibt es noch eine Rezension eigentlich? Nicht so richtig diese Woche?
Nee.
Dann machen wir ein bisschen Musik.
Was können wir denn hören, David?
Ukulele Death.
Oh ja. Daydream. Die sind morgen auf jeden Fall auf der Arena und ich überlege auch, ob ich da mir noch eine Karte hole und hingehe. Kommt ein bisschen aufs Wetter an, also heute hätte ich gar keine Lust auf Konzert. Also Respekt, dass du dir das noch antust bei der Wärme.
Ich fand den Regen schlimmer am Freitag. Also das war wirklich.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, genau.
Wir reden noch mal kurz drüber und dann hören wir das. Obwohl, es läuft fast schon, ne? Dann hören wir schnell.
Julia, du warst nicht nur beim Max-Herre-Konzert, sondern du bist auch hier in Jena beim Film e.V. und unsere Filmexpertin. Und lass uns mal auf die Filmarena in der vergangenen Woche einen kleinen Blick werfen. würde ich vorschlagen.
Ja, gerne. Also zusammengefasst war das, wir sagen ja immer Blöcke, also wir haben ja immer 3 Filmveranstaltungen hintereinander, Sonntag, Montag, Dienstag. Und das war jetzt nicht so ein erfolgreicher Block und es ist noch gar nicht so richtig für uns klar, woran das liegt. Das Wetter war ja halbwegs okay, gut, es hat immer mal solche Regenschauer gegeben, wie auch bei Max Herre und Joydyn Alani, aber One Battle After Another lief am Sonntag und das ist ja der Oscar-Film des Jahres. Im Februar hat er den Oscar gewonnen für den allerbesten Film, quasi des vergangenen Kinojahres. Ich finde, das ist ein absolut großartiger Film. Paul Thomas Anderson ist ein hervorragender Regisseur, von dem ich alle Filme abstandslos wirklich mag. Das ist ein ganz toller Filmemacher und der hat eine tolle Geschichte, einen hervorragend aufspielenden Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und er hat hier nur bedingt funktioniert auf der Filmarena. Es ist jetzt nicht so, dass es überraschend gewesen ist, dass es jetzt nicht so der Abräumerfilm war. War uns klar, weil wir müssen ja auch auf der Filmarena mal Filme zeigen, wie auf der Konzertarena ja auch, die jetzt vielleicht nicht mainstreamig sind und dann, wo alle gleich hinrennen und es ausverkauft ist. Aber ich bin froh über die 250 Menschen, die sich den angeschaut haben.
Ein echter Knaller vor ein paar Jahren war, vor 10 Jahren um genau zu sein, war ja La La Land. Der lief gestern, also am Dienstag hier auf der Filmarena und da war wahrscheinlich der Ansturm etwas größer, oder?
Der war sehr gut besucht und interessanterweise, also man sagt ja 2026 ist, wir hypen das Jahr 2016, also wir machen so ein Retro auf 2016 dieses Jahr. Kommt man, also wer auf TikTok unterwegs ist, der weiß das, glaube ich. Und deswegen war das ganz prima mit La La Land. Und wer kam? Natürlich ganz viele junge Leute, die vor 10 Jahren einfach noch im Kindergarten wahrscheinlich waren und deswegen den Film nicht im Kino gesehen haben. Für mich, also ich hatte ja, Grüße gehen raus an die Popcorn-Sabine. Sabine hat gesagt, wieso zeigt ihr denn den Film schon wieder? Der lief doch erst vor 3 Jahren. Und ich so, nee, Sabine ist 10 Jahre alt. Ne, also so, das können ältere Menschen denken, wollte ich mal dazu bemerken. Wir hatten ein extrem junges Publikum, das hat mich unglaublich gefreut. Es ist ja ein Musikfilm, wo es um das Abfeiern von der Jazzmusik geht, wo eine hervorragende Emma Stone auch einen Oscar bekommen hat für ihre Rolle. Also die Hauptszene in diesem Film ist ja, wo sie ein Lied singt und man im Hintergrund nichts sieht, sondern die Kamera einfach mal 3 Minuten nur auf ihr Gesicht. Sie erzählt während des Dings eine Geschichte von ihrer Tante in Paris, wie sie in die Seine gesprungen ist. Und du siehst einfach sehr viel in diesem Gesicht. Sie arbeitet mit ihrer Stimme, während sie singt. Und für diese Performance hat sie verdient einen Oscar bekommen. Und ohne großes Shishi, obwohl der restliche Film aus lauter viel Shishi besteht, also aus ganz viel Bombast und Ideenreichtum und farbig und energiegeladen und rhythmisch. Und das ist ein ganz großartiger Film, wie ich finde. Zu Recht gut besucht.
Ich glaube, die Geister scheiden sich dann etwas mehr bei dem Film vom Montag, nämlich das Kanu, das Manitou, unter anderem mit Michael Bulli Herbig. Ja. Die Fortsetzung vom Schuh des Manitou, der jetzt schon etwas älter ist. Was kann man zu diesem Film sagen?
Da kann ich dir leider gar nichts zu sagen. Ich habe den nämlich nicht gesehen und ich war auch an dem Abend nicht da. Und ich kann nur sagen, dass er weniger gut besucht war, als wir erwartet hatten. Ich glaube, alle, die den Film sehen wollten, haben ihn wahrscheinlich letzten Sommer schon gesehen. Und vielleicht ist es dann ein bisschen Bulli Herbig genug. Ich gucke lieber LOL bei dem bekannten Streamingdienst.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das möglicherweise das Michael Bulli Herbig genug ist. Ich habe den Film gesehen, aber nicht, ich habe ihn hier gesehen und ich finde, er ist so ein bisschen, ja, das ist der Humor aus dem Schuh des Manitou, so ein bisschen aktuell an den Zeitgeist angepasst. Und ich fand den Film ehrlicherweise damals schon, den ersten Film, den Schuh des Manitou, nicht so wahnsinnig lustig. Und wenn man dem Humor in Teilen mit Sicherheit zurecht, wenn man den dann noch so ein bisschen versucht, in den heutigen Zeitgeist zu holen, dann finde ich, bleibt irgendwie wirklich wenig übrig, was da noch zu lachen ist. Also finde ich ein bisschen schwierig und ob dessen die ein paar zumindest ja kritische Elemente auch noch geblieben sind bei dem Film. Ich weiß nicht so richtig, was dann davon noch zu halten ist. Aber es gibt ja diverse Möglichkeiten, bei diversen Online-Streaming-Diensten sich den anzugucken. Und wer das tun möchte, der darf das gerne tun. Wir machen, würde ich sagen, noch ein bisschen Musik. Robinson Curry ist hier.
Mhm. Der spielt in der letzten Arena-Woche, glaube ich, ne? Auch Jazz, passt. Der Ryan Gosling als Jazz-Pianist, das ist von Schnuckel. Wie heißt der? Robinson.
Robinson Curie.
Okay, na dann.
Das war Nick West mit Purple Unicorn, die ist ja vorletzte Woche Samstag aufgetreten und wir wollten ja nochmal schauen, was in der Zukunft noch in der Filmarena passiert, hier in der, im Rahmen der Kulturarena in Jena, von der wir gerade übrigens live senden, noch bis 18 Uhr, Julia.
Ja, wir haben wieder drei Filme, wer hätte es gedacht. Und es sind auch diesmal zwei ältere Filme dabei. Das hat sich ein bisschen so ergeben, dass der eine, das ist natürlich Blond, der am Sonntag gezeigt wird, ein älterer Film ist, den haben wir nämlich ausgetauscht oder austauschen müssen gegen Der Teufel trägt Prada 2, den wir sehr gerne gezeigt hätten, aber der Verleiher Disney, den ich hier namentlich einmal nennen möchte, der hat uns nicht die Erlaubnis gegeben. Es ist nämlich tatsächlich kompliziert. Man denkt das ja nicht. Wir haben ja 15 Filmveranstaltungen und haben 11 unterschiedliche Verleiher, mit denen wir da allen einzeln verhandeln müssen. Und wir sind ja kein Kino, also wir machen das ja nicht jeden Tag. Das ist nochmal was anderes. Und ja, das ist ein ganz interessantes Feld, das ich hier gar nicht auftun möchte. Es hat technische Gründe und wir hoffen, dass wir das für nächstes Jahr auf jeden Fall lösen können, das Problem, damit wir dann wieder Disney-Filme zeigen können. Also es ist jetzt nicht böse gewesen oder so. Und natürlich Blond ist so ein Film, ich habe den selber zum ersten Mal vor kurzer Zeit gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Das ist halt so ein 2002er
Also ich Girlie. Weiß, dass der existiert, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen oder zumindest nicht aktiv mit meinem Kopf gesehen.
Mhm.
Also zumindest wenn, dann war ich sehr, sehr jung.
Also mir ist ja auch vorbeigegangen. Also ich war gar nicht auf dieser Schiene. So Reese Witherspoon und wie sie alle hießen, diese ganzen Romcoms, die da auch so aufgekommen sind, sind völlig an mir vorbeigegangen.
Ich finde es auch interessant, ich sehe manchmal so einen Unterschied zwischen den Filmen, die in den USA dann wieder irgendwie bekannter und berühmter werden und man so eine Nostalgie dafür wieder aufbringt und die dann wieder irgendwie mehr laufen oder so oder Leute von dem Stil inspiriert sind. Und was man dann hier kennt, was man hier früher geguckt hat, weil, also natürlich Blond ist mir ein Begriff, aber zum Beispiel Clueless, den es damals gab, der war ja, der lief zwar bestimmt auch, aber klar ist das auch ein 90er-Film, aber ich habe zum ersten Mal von dem durch Referenzen, durch Iggy Azalea und Charlie XCX's Song Fancy gehört und dann war das so, ach so, den mögen Leute. Oder auch Mean Girls, Vorsicht bissig auf Deutsch genannt, großartig.
Du hast halt irgendwie, was ich interessant finde, ist mit Clueless ja auch gemeinsam, es gibt sonst immer so unglaublich viele Coming-of-Age-Geschichten, wo du so ein Underdog-Girl hast, was so unscheinbar ist und sich nerdig fühlt und irgendwann im Lauf des Films die Hornbrille wegwirft und sich Lippenstift auftut und ganz
und die Haare aufmacht.
Und ja, und ist interessant, das ist ja, wer in den 90er Jahren mal in der Schule, in der Highschool war in den USA, der weiß, dass schon die Kids da sich selbst auch geteilt haben in die poschen Leute und halt eher die so nerdige. Es gibt, glaube ich, extra Wörter, die ich vergessen habe. Und das ist so eine alberne Dichotomie, die ich total bescheuert finde, die wir hier in Deutschland auch nicht hatten. Mhm. Ich kann das immer gar nicht so nachvollziehen. Aber Clueless und auch natürlich Blond gehen einen ganz anderen Weg. Du hast halt hier so zwei blonde Girly-Girlies, also wirklich vom Feinsten gestylt bis zum geht nicht mehr. Und sind halt oberflächlich ein bisschen dumm und naiv und entpuppen sich dann bei näheren Hinsehen als unglaublich charmant, nett und klug sogar. Und dann Reese Witherspoon kommt ja auf die Idee, in Harvard Jura zu studieren, nur weil ihr Freund dort ist. Also völlig gaga, aber die zieht das Ding durch und alle dissen sie, weil sie da von L.A. kommt, mit ihrem L.A.-Schick überhaupt nicht reinpassen möchte. Und sie macht sich halt überhaupt gar nichts draus. Also sie ist quasi das andere Underdog-Girl in Harvard, sozusagen.
Ich finde es auch immer interessant. Ich glaube, diese Filme verstärken nochmal diese Stereotype, aber gleichzeitig kämpfen sie dann gegen sie.
Ja, ich finde das auch so ein bisschen merkwürdig. Was will mir der Film sagen, dass ich halt doch girly-girly sein kann und trotzdem intelligent und cool oder, ja, mein Gott, jeder soll so sein, wie er möchte vielleicht. Damit gehe ich mit. Also wenn du halt gerne Pink trägst und Lippenstift und gerne Jura studieren möchtest, ja, aber by the way, mach es.
Ich glaube, das machen heutzutage sehr, sehr viele, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist ein bisschen der Stereotyp geworden, dass man eher
genau
so posch ist.
Was ich interessant finde, ist nämlich, warum er auch reingerutscht ist und was sich schon bestätigt hat, weil ich habe schon ein paar ein paar Abiturientinnen hier in Jena getroffen, die gesagt haben, sie kommen, weil sie gucken gerade auf einem bekannten Streamingdienst die Serie, die ganz neu draußen ist.
Ich wollte sogar schon fragen, ob es nicht irgendwie einen zweiten Teil nochmal gab,
nee,
aber es war gar nicht so.
Genau, es gibt mit der neuen Schauspielerin jetzt quasi die Vorgeschichte, also quasi die Highschool-Geschichte von Elle, heißt sie, glaube ich, in dem Film, die Hauptfigur. Und ja, wie sie halt da auf der Highschool in L.A. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas heutzutage noch unbedingt brauchen, aber ja.
Ich finde, heute kann man es halt besser gucken, weil man irgendwie ein bisschen gebildeter und entfernter darauf schaut, als wenn man das jetzt mit 10 Jahren guckt und die sind da alle, keine Ahnung, 15, 16, 17 in diesen Serien und man denkt, ach so, so wird mein Leben dann sein in 5 Jahren. Nein, wird es nicht.
Ja, ach Gott, es gibt so viele Dinge, die passieren können. Jo. Genau, wir können ja mal auf den zweiten alten Film gucken, den wir auch noch ins Programm genommen haben. Und das ist eigentlich auch für die Kids, die müssen sich jetzt hier entscheiden, was sie lieber mögen. Reese Witherspoon oder den japanischen Ghibli-Animationsfilm, nämlich Das wandelnde Schloss. Und da ist ja auch gerade in der jüngeren Generation auch ein großer, großer Hype, was diese Ghibli und Mangas, die japanischen Serien auch und so angeht.
Ja, das ist wirklich sehr groß und auch gerade so der Merch-Boom ist auch da. Es gibt immer mehr Kollektionen mit Ghibli-Filmmotiven und was ja auch ein großes Ding bei den Filmen ist, dass da einfach diese Landschaft und vor allem bei dem halt auch so krass und schön dargestellt ist und es irgendwie so was Heimatliches hat, weil auch viel von den Szenerien und von der Architektur auch in manchen Filmen sehr an Europa angelehnt ist, vor allem an Italien. Aber auch diese fantasievollen Elemente, aber es sind auch immer irgendwelche Aussagen dabei, die was mit der Realität zu tun haben. Zum Beispiel ist Hayao Miyazaki sehr auf Antikriegsaussagen bedacht in seinem Film.
Ja, ich kann dazu beim Wandelnden Schloss nur so von Background-Info geben, dass es auf einen Roman beruht. Das ist eine britische Autorin, die da quasi in so eine Fantasy-Welt hineingeschrieben hat mit ihrer weiblichen Hauptfigur, die eigentlich ganz jung ist, aber durch einen Fluch ganz alt aussieht. Und das ist also tatsächlich eher in Europa, also in einer europäischen Fantasy-Welt angesiedelt, aber dieser Ghibli-Film, der schafft es ja, Hayao Miyazaki heißt der Regisseur, dass du trotzdem das Asiatische damit reinkriegst und dadurch das so ein Weltflair bekommst.
Ja.
Also, dass du es gar nicht mehr am Ende richtig zuordnen kannst, sondern dass es so was ganz Eigenes kriegt und was Wunderschönes dabei eben auch, weil es alles so schafft, miteinander zu vermischen.
Ja,
ich glaube,
diese entfernte Sicht dann auf Europa macht dann dieses Europa nochmal schöner, wie zum Beispiel bei Heidi Heidi, also diese frühe, ich weiß gar nicht mehr wann, Zeichentrickserie, die ist ja auch in Japan produziert und das sieht man ja auch eigentlich, wenn man dann ein bisschen anderen Blick drauf hat und kein Kleinkind mehr ist und ich finde, dadurch wirkt wahrscheinlich auch diese Szenerie einfach viel schöner, weil die Leute nicht von da sind und das nicht jeden Tag gesehen haben. Auch wenn es japanische Alben auch gibt, die auch sehr schön sind.
Genau, und das Thema Krieg, das spielt auch eine Rolle in dem Film, so ein bisschen im Hintergrund tatsächlich. Ich finde das ganz interessant, weil die männliche Hauptfigur ist wirklich ein sehr zurückgezogener, dunkler, düsterer vom Charaktertyp, der halt irgendwie immer so seine Geschäfte machen muss und das ist der Krieg. Und das findet aber immer so im Hintergrund statt. Also man kann da schon auch Männlichkeits- und Weiblichkeitsentwürfe da drin gespiegelt sehen und auch durchaus kritisch beleuchtet und aber vielleicht auch tatsächlich klischeehaft manchmal auch. Also es changiert so, deswegen finde ich den spannend auch ein bisschen. Der Roman kommt ja auch aus den 80ern und das ist auch manchmal ein bisschen so abgestoppt, aber der Krieg spielt schon auch eine Rolle und wie der halt so einen Typen da auch zermürben kann und so einen, der hat ja eine innere Gebrochenheit. Ja. Wir Frauen fliegen ja auf solche Typen und identifizieren uns dann mit dieser Hauptfigur. Ich habe gerade ihren Namen nicht parat.
Ja, ich glaube aber manchmal kann das auch ein bisschen schädlich sein, wenn man so ein bisschen krank romantisiert wird.
Aber aber ist das nicht gerade auch diese Dark Romance? Ja. So immer diese kranken Typen und wir schmeißen, oder wir Frauen, also die Frauen in diesen Romanen schmeißen sich ihnen zu Füßen und wollen die Retterinnen sein. Ich meine, das ist tatsächlich so eine Geschichte, ganz ehrlich.
Es ist eine Geschichte, aber ob die noch in Medien vorkommen muss, weiß ich nicht.
Letztlich retten sie sich ja gegenseitig.
Ja, alles wird gut in dem Film. Also, wir wollen nicht spoilern.
Nee, der eigentliche Hauptcharakter ist ja das wandelnde Schloss, das nicht nur Füße hat und wandelt, sondern sich auch verwandelt, also sich immer mal ändert. Und das ist ein unglaublich toller Schauwert.
Ja, großartig. So, dann gibt's noch was ein bisschen weltpolitisches, der Astronaut mit unserer Thüringer Legende Sandra Hüller. Heißt sie Hüller? Ich vergesse den Namen, ja. Aus Suhl.
Ja.
Toll.
Hat auch in Jena ja angefangen. Im Theaterhaus. Also sie hat ja nicht für den Astronauten den Silbernen Bären dieses Jahr bekommen, sondern für ihre fantastische intergeschlechtliche Rolle Rose in dem Schwarz-Weiß-Film über die, 40-jähriger Krieg war das so die Zeit, hat sie den Silbernen Bären gekriegt und vor 20 Jahren hat sie ja den ersten Silbernen Bären bekommen und war dann auch hier zur Filmarena zu Gast mit dem Film Exorzist, irgend so eine Exorzistengeschichte, ich weiß gar nicht, ob der so heißt. Und ich habe sie auch also angefragt über die Agentur, aber der Groschen ist abgefallen, der Zug ist abgefahren.
Viel beschäftigt, vielleicht in ein paar Jahren wieder, wer weiß.
Mal gucken. Ich denke schon, dass sie versucht, ehrlich zu bleiben und auch Jena verbunden zu bleiben, aber keine Ahnung, die Frau ist halt in Hollywood unterwegs, ne? So what? Und hier mit Ryan Gosling, der fliegt ins Weltraum und das ist eine ganz zauberhafte Geschichte. Ich will gar nicht so viel verraten, sondern einfach sagen, kann man super cool auch mit den Kindern gucken. Ist gar nicht so gesellschaftspolitisch, er ist eher biochemisch, astronomisch interessant. Weil es gibt ja eine Weltpolitik in diesem Film. Das ist ja eine Utopie, Jule, wie wir sie gar nicht mehr kennen. Das ist ja unglaublich. Sandra Hüller steht ja einem internationalen Wissenschaftsteam, also ist sie die Vorständin und versucht ja Ryan Gosling zu überreden, da diese Mission mitzumachen. Und die sind international und es ist gar nicht klar in dem Film, ob es unterschiedliche Nationen noch gibt. Man möchte fast glauben, ja bitte.
Das ist interessant, ja. Glaubst du, es könnten auch, wenn das jetzt Kinder gucken, denken, ja, das werde ich mal da machen.
Astronaut?
Ja.
Oder Wissenschaftler?
Ja,
ich glaube schon. Weil der Fokus des Films liegt ja darauf, dass Ryan Gosling dann allein im Weltraum auf einen Alien trifft. Das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist allgemein bekannt mittlerweile über den Film. Und er muss natürlich die Erde auch retten vor der Verdunkelung. Also die Sonne verdunkelt sich, weil es so einen kleinen Mikroorganismus gibt, der so in so einer großen Anzahl auftritt oder auch die Energie frisst. Ich habe es nicht so ganz verstanden, ist auch egal. Genau dieser Kontakt mit dem Fremden, also mit dem Alien, ist sehr bezaubernd. Das ist ganz toll.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also dann am Dienstag um 21 Uhr auf dem Theatervorplatz hier im wunderschönen Jena. Und ich würde sagen, wir machen noch mal eine Musikpause und hören einen Song. Was habe ich hier ausgesucht? Conic Rose mit Les Loney. Da sage ich dann danach noch mal, wann die auftreten. Conic Rose mit Les Loney sind das. Und die treten am Dienstag, am 11.8. im Volksbad hier in Jena auf. Da war ich auf jeden Fall vor, ich glaube, 2 Jahren schon mal. Da gab es diesen estnischen Abend. Da sind Marie, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Jetzt werden wir bei Wespen angekommen.
Nee, das war tatsächlich eine Baumwanze.
Ach so, also Wespen sind hier auch. Hier ist so eine Laterne. Und die macht so einen Schwung und dann sind da so bestimmt so 20 Wespen drauf. Oh, jetzt wird die Lichtershow geprobt auf der Bühne.
Okay.
Viele Eindrücke, viele Eindrücke. Mhm. Was habe ich gerade gesagt? Oh, jetzt habe ich auch eine Wanze auf.
Die sieht nochmal anders aus.
Auf jeden Fall, weil hier sehr viele Pflanzen auch um uns rum sind, gibt es ja auch viele verschiedene Tiere. Nichts für Leute, die Angst vor Insekten haben, auf jeden Fall.
Ich habe gar keine Angst, aber bei Baumwanzen, wenn du die falsch anfasst, dann sondern die so einen Geruch ab, der ist wirklich i.
Ah, das
ist dir noch nicht passiert?
Ist mir noch nicht passiert.
Ich okay.
achte drauf, dass mir das nicht passiert. Obwohl man muss sagen, die begibt sich selbst gerade in gefährliche Gewässer und krabbelt sonst wohin. Gleich sitzt du halt irgendwie auch drauf. Naja.
Du hast über den istischen Abend letztes Jahr gesprochen, im Volksbad auch, ne?
Genau, Marie Kalkuna hieß sie, glaube ich. Und dann Pulup, die sind sogar mal beim ESC aufgetreten. Das habe ich dann aber danach erst gesehen und es war großartig. Also hat es am Anfang dieses sehr ruhige, passt auch gerade zur Musik im Hintergrund, mystische, nebliger, waldmäßige und danach haben die so richtig Party gemacht. Pulup, das war großartig. Also wenn die nochmal irgendwie in der Nähe sind oder mal in Estland Urlaub machen, ich folge denen noch auf Instagram und sehe immer, dass sie sehr viel auftreten, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Es ist großartig gewesen. Und dann im Volksbad, da ist zwar nicht so viel Platz, aber da kommt dann wirklich ein guter Klang auch raus. Man muss sagen, das Publikum war eher älter, aber die haben sie trotzdem mobilisiert. Also wirklich sehr krass.
Wenn da eine Klimaanlage drin ist, fetzt das ja vielleicht sogar.
Ich glaube, wegen den steinigen Gemäuern ist es, glaube ich, relativ kühl. Ich glaube, da war es auch sehr, sehr warm draußen, aber es ging drinnen auch. Es ging auch. Naja, wir hören noch einen Song, und zwar The Brooks, wo du ja auch warst. Da haben wir ja schon mal eine Rezension zu gehört. Mit dem Song The Wall. Da hören wir jetzt mal rein. Das war Marie Frust. Die ist letzte Woche, Mittwoch, als wir hier schon live gesendet haben, aufgetreten. Und da haben wir ein bisschen was vom Soundcheck gehört. Aber heute hören wir sehr viel mehr vom Soundcheck.
Ich habe auch... Naja, man kennt ja die Leute in der Stadt, also von einer Person, die dort gewesen ist bei Marie Frust, gehört, dass es ein fantastisches Konzert war. Es war eine brasilianische Band, genau, und wir haben es ja hier schon im Soundcheck gehört, dass die unglaublich viel Yay gemacht haben. Lass uns tanzen und gute Laune verbreiten, ja.
Und ich glaube, das ist auch was man bei Temperaturen braucht, um irgendwie auszukommen. Stell dir mal vor, jetzt so ein kleines Akustik-Konzert, wo das Ganze ein bisschen so, auch so ein bisschen mystisch, waldnebelmäßig ist. Das passt irgendwie nicht. Ich finde, das, was wir jetzt hier alles hören, das passt sehr, sehr gut.
Zu der Hitze.
Ja.
Ja, okay.
fair enough.
Da muss man sich ein bisschen anpassen.
Obwohl es mich erinnert daran, dass vor ein paar Jahren mal ein schönes Konzert auf der Rasenmühleninsel gab. Das war auch so ein Ableger von der Kulturarena.
Ich weiß nicht, wo das ist.
Und, das ist bei uns im Park. Also so, wenn du hier hinterm Theaterhaus, hinterm Paradiesbahnhof in den Park gehst, einfach über die Leutra und am Paradiescafé vorbei, kommt so eine Riesenwiese. Genau, und auf dieser Wiese hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das war zu spontan. Ich habe, bei der Hitze, da kommen keine Namen in mein Gehirn zurück. Da muss ich ganz tief graben und lange. Aber das war, ist so ein deutsch-dänischer Blues-Folk-Musiker gewesen, der da auch mit einem kleinen Geschirr gespielt hat und so eine relativ niedrige Bühne. Und wir mussten uns alle hinsetzen auf die Wiese und haben da gechillt. Das war auch sehr schön, das war mal eine sehr coole Alternative.
Wie siehst du das denn immer? Ich meine, man kann sich ja hier jetzt in der Kulturarena aussuchen. Möchte man sitzen? Möchte man stehen? Mhm. Wie entscheidest du dich da und worauf kommt es an?
Naja, also ich wäre ja eigentlich am Samstag fast noch zu Nils Landgren gegangen mit der Jazz-Trompeter mit der Philharmonie. Das ist natürlich ein Sitzkonzert.
Ja.
Das ist eine sehr konzentrative Musik, sag ich mal, oder eine kontemplative. Also da gehe ich auch in mich und ich schaffe das sogar auch, bei einer sehr guten Musik dann die Leute um mich rum ein bisschen zu vergessen. Und da möchte ich eigentlich gern sitzen. Aber jetzt bei Joy Denalani und Max Herre, wo wir beide waren, das ist natürlich zum Mitschwingen gedacht, zum Mitmachen auch und zum mal locker lassen und sich bewegen und so. Also ich würde da Unterschiede einfach machen.
Ja, ja. Ich habe auch manchmal Konzerte, wo ich bereue, dass ich mich hingesetzt habe, weil man ist halt auch schon so weit weg und es ist so viel noch im Blickfeld. also außerhalb der Bühne, die ganzen Leute, und ich fange dann an, die Leute zu beobachten und denke mir so, nein, du bist nicht hier, um die Leute zu beobachten, hör auf. Das ist immer ganz schwierig für mich, aber manchmal will man halt auch sitzen, vor allem bei der Hitze.
Ja, verständlich.
Ja, ich würde sagen, wir hören noch etwas Musik, bevor wir dann einen kleinen Ausblick machen, was in der nächsten Zeit noch passiert. Denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Bis 18 Uhr sind wir dann noch live. Und ich würde sagen, wir hören Dominique Fille-Aimé mit Life Remains. Dominique Fille-Aimé, die ist ja auch schon vor langer Zeit am Anfang der Kulturarena aufgetreten, und da haben wir gerade den Song Life Remains gehört, der, glaube ich, auch auf ihrem neueren Album drauf war, das im Februar rauskam. Hatte ich auch damals so eine kleine Promo-Mail bekommen, fand ich ganz gut, und dann habe ich gemerkt, ach so, die tritt ja auch in der Kulturarena auf. Ich fände es sowieso mal spannend zu wissen, welche Kulturstätten welche Promo-Mails auch bekommen und abonniert haben. Das finde ich immer ganz spannend, weil ich glaube, bei einem bestimmten Ort hier in Jena sind die Überschneidungen bei dem, was ich mir gerne angucke in Promo-Mails und was dann auch kommt, die überschneiden sich sehr, und das freut mich immer sehr dolle. Ja, der Trafo ist es, ja. Ja, wir sind am Ende dieser Sendung gleich angekommen. Es ist 17.54 Uhr. Und Julia, wie fühlst du dich jetzt am Ende dieser Sendung?
Ja, also ich habe heute mit mir so ein bisschen gerungen, ob ich überhaupt schaffe, hierher zu kommen, weil wir sitzen ja schon im Studio bei über 30 Grad heute eine ganze Weile und die Klimaanlage ist kaputt, wer es wissen möchte.
Also wer dem OKJ Geld spenden möchte, damit wir uns um eine neue Klimaanlage bemühen können, der wird jeden Tag namentlich im Radio genannt und sich bedankt.
Genau, also jetzt ist es jetzt 18 Uhr, es ist hier auf dem Balkon halbwegs so sind Temperaturen erreicht, die ich akzeptabel finde. Und ja, also ich gehe jetzt auch nach Hause und tue mich in den Garten vielleicht mal auf die Wiese chillen oder so. Genau, damit ich morgen wieder frisch bin. Was machst du noch heute?
Ich werde mir dann dieses Konzert anschauen.
Das stimmt.
Adja, genau. Und Savina, und freue mich da sehr drauf. Ich meine, wir haben ja jetzt schon relativ viel mitbekommen. Und ich finde es eigentlich auch von den Temperaturen her gerade noch angenehm. Und es wird dann noch angenehmer heute Nacht werden. 19 Grad, also eigentlich ganz chillig, um am Bahnhof eine halbe Stunde zu warten, im schlimmsten Fall. Wie beim letzten Mal habe ich 40 Minuten auf den Zug gewartet, weil ich den um eine Minute verpasst habe.
Oh nein, damn.
Ja, das sind Dinge, die passieren. Deswegen muss man manchmal einfach planen. Ich wollte noch einen Ausblick geben, genau. Wir haben noch einige Konzerte vor, bis zum nächsten Mal. Heute Adja und Savina. Um 19.30 Uhr geht's los. Wer jetzt noch sponti vorbeikommen möchte, Ukulele Death Squad am Donnerstagmorgen.
Genau, am Samstag ist, Freitag ist Bosse, da ist es ausverkauft.
Mina am Samstag, das nicht ausverkauft, was mich auch ein bisschen überrascht. Und Conic Rose am Dienstag.
Im Volksbad. Und dann wiederhole ich euch ganz gerne nochmal die Filme. Am Sonntag natürlich Blond. Am Montag haben wir das wandelnde Schloss und am Dienstag der Astronaut.
Wunderbar. Und das Konzert, was dann uns mit dem Soundcheck wahrscheinlich beim nächsten Mal begleiten wird, ist Maria Lee Pacheco Trio und Rasha Naras. Und da hören wir jetzt noch einen Song als letztes, und zwar El Tiempo Que te quede libre. Ich kann kein Spanisch, deswegen muss ich mich entschuldigen. Und wir sagen tschüss, Julia und Jule.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.